Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Ich bin seit Jahren frustriert, weil in Österreich überhaupt nichts weitergeht. Und der Sebastian Kurz ist der Mann für mich, der jetzt nach den Wahlen eine Änderung bringen wird, weil er jung ist, dynamisch ist und die Dinge anders angeht.
Ja, mit dieser kleinen Wahlempfehlung von Niki Lauda begrüße ich Sie herzlich zu einer neuen Folge von Deutsch-Österreichische Freundschaft. Es ist ein weiteres Extra, nicht mal mehr eine Woche vor der Nationalratswahl am Sonntag. Und jung, dynamisch ist nicht nur Sebastian Kurz, sondern auch der Mann neben mir. Das ist Steffen Arora vom Standard. Servus.
Hallo, Christi.
Ja, ich darf heute beim Steffen zu Gast sein in der Nähe von Innsbruck. Hoch oben über Innsbruck. Auf wie viel 100 Metern sind wir hier?
Knapp 700.
Ja, und wir könnten herunterblicken quasi. Okay, es ist nachts, aber wir könnten herunterblicken auf diese Stadt, die in so einem Talkessel liegt. Das ist wirklich für mich als Norddeutschen so beeindruckend bis beängstigend, ehrlich gesagt. Ich bin hier mal des Nachts rumgelaufen und habe mich total unwohl gefühlt, weil ich dachte, dieser Berg, er ragt so über mir und vielleicht kommt er näher und so. Also für mich ist das wirklich echt beängstigend.
Ja, mich macht es eher unruhig, wenn es zu flach ist, lustigerweise. Ich habe im Flachland schon gelebt. Ich brauche die Berge als Orientierung oder Horizontbegrenzung, je nachdem, wie man es sehen will.
So, und in Innsbruck bin ich, weil es geht um Olympia 2026. Die Stadt und das Land wollen sich eventuell bewerben. Darüber will ich heute mit dir reden. Außerdem über das jetzt schon ja, leicht ins Absurde abdriftende Verhüllungsverbot. Aber natürlich fangen wir an mit der Wahl. Und ich glaube, ich muss mal erklären, warum ich so viel über Sebastian Kurz rede. Nicht, weil ich ein Fanboy bin, sondern erstens, er führt die Umfragen an. Er wird höchstwahrscheinlich unser neuer Kanzler. Und zum Zweiten bin ich ja nun mal freier Journalist und muss ständig über ihn schreiben, weil alle Redaktionen in Deutschland nur kurz wollen von mir. Und dann mache ich es natürlich auch, Angebot und Nachfrage und so. Oder Nachfrage und Angebot in dem Fall. Letztens war ich beim Wahlkampfauftakt von Sebastian Kurz, da ist so eine Goodiebag mit so, so einer Flasche von ihm, irgendwie in Türkis und drauf steht Team Kurz, ich bin dabei und was war noch dabei, irgendwie so Drops zum Lutschen und sowas, ein Kugelschreiber. Die habe ich verlost und gewonnen hat, tada, Florian Meisenhölder, der ist Host vom wunderbaren Sektor-Podcast, hört euch den mal an, ich verlinke den auch und der hat folgenden Haiku über Sebastian Kurz gedichtet. Jung und gel im Haar, hart in Migration, er ist nicht Yoda, Hurz, Kurz. Und das ist eigentlich alles, was man über Sebastian Kurz wissen muss, oder nicht?
Bringt es auf den Punkt.
Ja. Mir ist ja immer noch nicht so recht klar, was die Leute politisch so an ihm finden. Lassen wir uns das doch mal von Arabella Kiesbauer erklären. Wer sie nicht mehr kennt, ist wahrscheinlich viel zu jung. Die war mal Talkshow-Moderatorin bei, ich glaube, ProSieben und ist aber Österreicherin eigentlich.
Sie war sehr bekannte Moderatorin von X-Large, das Jugendfernsehmagazin in Österreich in den 90ern.
Das war vor der deutschen Karriere offensichtlich.
Das, ja, aber damit ist sie in Österreich sehr bekannt worden.
Gut, also hören wir mal, was Arabella Kiesbauer so an Sebastian Kurz findet.
Wir haben oft gehört, dass sich was ändert. Das habe ich aber nie geglaubt. Das waren halt leere Wortphrasen und Hülsen, die auch als solche bei mir angekommen sind. Jetzt bei Sebastian Kurz habe ich wirklich das Gefühl, und das ist irgendwie natürlich auch ein bisschen die Sorge, unsere letzte Chance, dass sich etwas ändern kann. Und deswegen bin ich da jetzt auch dabei und sage, also bitte alle zusammen für dieses Land. Das ist unsere Chance, dass wir jetzt das Ruder rumreißen. Es geht in die richtige Richtung und ich bin dabei.
Also, was Neues, Steffen? Was bietet Sebastian Kurz Neues?
Eben, das ist eigentlich die Frage, die wir als Journalisten beantworten sollten. Und das ist mit die Frage, die momentan aber völlig untergeht, kommt mir vor. Weil, nachdem ich selbst in meiner Familie ÖVP-Politiker habe, sagen wir so.
Das kann in den besten Familien vorkommen, hab ich gehört. Ja.
Und es ist so auffällig, wie wenig man mit ihnen sprechen kann über tatsächliche Inhalte und eben zum Beispiel, was Sebastian Kurz Neues bringt. Jemand, der seit 7 Jahren in der Regierung sitzt und für die Themen verantwortlich ist, die er jetzt als das große Manko der Regierung geißelt. Sie können nichts bringen, was er jetzt wirklich neu machen wird. Mir kommt vor, es wird hier sehr viel mit Emotionen gearbeitet, wenig mit wirklich Argumenten oder Inhalten. Man hat einfach das Gefühl, der ist jung, da muss was Neues kommen. es mutet eigenartig an, wenn man Sebastian Kurz jetzt auf den Plakaten sieht. Wer wird schon denken, dass der seit 7 Jahren in der Regierung ist? Man denkt, oh, der muss neu sein, der ist jung. Und offenbar denken das sogar seine Anhänger.
Aber was glaubst du denn, wofür dieser Kurz jetzt politisch steht? Mit wem kann man ihn denn zum Beispiel vergleichen? Ist er jetzt Horst Seehofer oder keine Ahnung was? Angela Merkel.
Ich finde tatsächlich, er ist ein sehr neuer Typus von Politiker. Das stimmt sicher. Vielleicht haben die Leute ja deswegen das Gefühl, dass sich mit ihm was ändern wird. Beziehungsweise es wird sich mit ihm was ändern. Ich glaube, da liegen die Leute ja gar nicht falsch. Nur die Frage ist, was sich ändern wird. Und das ist meiner Meinung nach das Hinterfragenswerte. Und auch das, nach meiner Erfahrung, weil ich beschäftige mich ja beruflich damit, das zu hinterfragen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, eben in den letzten Wochen und Monaten, dass es de facto nicht möglich ist, zu hinterfragen, wofür Kurz steht.
Du spielst an auf einen Artikel, den du geschrieben hast über Kira Grünberg. Erzähl uns mal, wer Kira Grünberg ist.
Kira Grünberg steht für mich eben, darum habe ich diesen Artikel auch geschrieben, symbolisch für dieses neue System Kurz oder diese neue Bewegung Kurz. Kira Grünberg ist eine 24-jährige ehemalige Stabhochspringerin aus Tirol, aus Kematen in der Nähe von Innsbruck. Sie hatte vor 2 Jahren einen sehr tragischen Trainingsunfall, bei dem sie sich den 5. Halswirbel gebrochen hat. Kira Grünberg war bis dahin Profisportlerin, war Tiroler Meisterin im Stabhochsprung, aber muss man, das hat sie auch selbst so in Interviews gesagt, ehrlich zugeben, jetzt international nicht sehr bekannt. Dieser Unfall und diese Tragik haben sie aber dazu gemacht. Ihr Schicksal hat weit über die Grenzen Österreichs hinaus für Aufsehen gesorgt. Und Sebastian Kurz hat im Juli diesen Jahres einen medialen Coup gelandet, indem er Kira Grünberg als Spitzenkandidatin für Tirol, für eines der ÖVP-Kernländer in Österreich, präsentiert hat. Eine 24-Jährige, die von sich selber damals in Interviews auch noch behauptet hat, also das erfinde ich nicht, ihr habt das nachgelesen, es gibt die Interviews von ihr dazu, dass sie mit Politik nichts am Hut hat.
Und das ist ja erstmal nicht schlimm, so, oder?
Naja, für wenn man die Position einer Nationalrätin anstrebt, mit dem sicheren Listenplatz 1 in Tirol, auch mit einem sicheren Ticket ausgestattet, also es ist kein Zweifel daran, dass sie Nationalrätin sein wird nach dem 15. Oktober, dann sollte man durchaus auch gewisse Inhalte, Ziele oder etwas vorbringen können, was man tun will, was man mit seiner Politik verfolgt. Und das war eben meine Intention, das herauszufinden. Noch dazu hat man Kira Grünberg präsentiert als die neue Behindertensprecherin der ÖVP. Das ist die Rolle, die sie im Nationalrat erfüllen soll. Die ÖVP hat bisher Franz Josef Hoeinig als Behindertensprecher gehabt. Ein sehr, sehr kompetenter, über die Parteigrenzen hinaus geschätzter Mann. Daher war es für mich einfach Thema zu hinterfragen, wofür wird sie stehen in ihrer Behindertenpolitik. Ich habe das eben versucht herauszufinden, nur man hat mich jetzt über zwei Monate lang nicht mit ihr sprechen lassen. Es wird von ÖVP-Seiten her einfach alles getan, um zu verhindern, inhaltlich irgendwie Fragen zu stellen oder gar eben diesen politischen Themen auf den Grund zu gehen.
Sag mal ganz konkret, wie das abgelaufen ist. Also du wolltest mit ihr sprechen, hast eine Interviewanfrage wahrscheinlich per Mail geschickt oder telefoniert mit einem Pressesprecher oder wie ist das abgelaufen?
Genau, Telefon, Mail, das meiste ist per Telefon eigentlich abgelaufen. Man kennt sich ja, ich arbeite in Tirol, es ist ein kleines Bundesland. Die Leute, die da in der Medien- und Politikbranche sind, das ist ja in Wien, glaube ich, auch nicht viel anders. Aber in Tirol kennt man sich halt wirklich, weil man hat immer miteinander zu tun. Das ist also über diese direkten Wege, über Telefongespräche und da, wo man sich sieht, gelaufen. Anfangs wurde immer abgewiegelt mit dem Verweis, sie muss sich einarbeiten. Ist ja bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehbar. Aber dann im August hat man halt gesehen, sie gibt Interviews für alle möglichen Medien. Inhaltsmäßig ist es aber immer sehr oberflächlich geblieben. Sie ist kaum befragt worden, näher zu, wofür sie steht. Man hat sich damit begnügt zu fragen, wie es Kira Grünberg geht. Da muss ich aber kritisieren. Ich frage auch nicht den Spitzenkandidaten der FPÖ, wie es ihm geht. Ich will wissen, wofür er steht. Und diesen Maßstab muss man auch bei ihr anlegen. Muss man anlegen dürfen. Und die ÖVP hat das weiterhin verhindert. Hat das Interview immer auf später verlegt, jetzt noch nicht, im Moment geht's nicht. Dann ist der 11. September gekommen, das war der Tag, wo die ÖVP in Tirol ihre Spitzenkandidaten und Kandidatinnen vorgestellt hat in Seefeld. Und dann habe ich mir gedacht, passt, dann fahre ich da hin, da kann ich direkt meine Fragen stellen, in einer Pressekonferenzen-Atmosphäre. Habe ich dann gemacht, bin da hingefahren, bin auch dazugekommen, meine Fragen zu, zwei Fragen zu stellen. Die Antworten ist mir aber eigentlich darauf schuldig geblieben, beziehungsweise eine Frage, die nach der Abschaffung der Sonderschulen, ja oder nein, eine der zentralen Fragen in der Behindertenpolitik in Österreich, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sehr kontrovers diskutiert wird. Diese Frage hat sie dann entgegen der ÖVP-Linie mit ja beantwortet, sie wäre für die Abschaffung. Woraufhin die ÖVP 20 Minuten nach der Pressekonferenz eine Berichtigung ausgesandt hat an die Medien, schriftlich ihr Statement revidiert hat und erklärt hat, Kira Grünberg ist nur für die Abschaffung des Namens Sonderschule, nicht für die Abschaffung der Sonderschule an sich. Ist leider insofern ein Schuss nach hinten gewesen, weil die APA das schon gebracht hat. Es ist auch zitiert worden in einigen Medien.
Die APA ist die zentrale Nachrichtenagentur hier in Österreich, Austrian Press Agency.
Nachdem ich diese Fragen gestellt habe, ist die Fragerunde beendet worden. Man könnte weitere Fragen im direkten Gespräch mit den Kandidaten erörtern. Dachte mir, passt, gehe ich hin, frage. Im direkten Gespräch nach ist ja nicht unüblich. Als ich dann zu ihr hingehen wollte, hat man sich aber auch physisch mir in den Weg gestellt und gesagt, was ich will. Und ich will mit Kira Grünberg sprechen. Zu welchem Thema? So Behindertenpolitik. Nein, du nicht.
Du nicht? Also auch in ja. So einem persönlichen... Kannst du genau. denjenigen?
Ja, natürlich. Wir kennen uns sehr gut. Die Begründung war dann, ich wolle sie nur schlecht dastehen lassen und sie auflaufen lassen und mit meinen Fragen in ein schlechtes Licht drücken und ihr Inkompetenz unterstellen. Dann habe ich gesagt, wenn kritisch Nachfragen dieses Ziel haben soll, dann frage ich mich, was sie für Medienverständnis haben. Ich will nur einfach ihr Fragen zu dieser Thematik stellen, die sie im Nationalrat repräsentieren soll, künftig für die stimmenstärkste Partei, wenn man den Umfragen glauben kann. Ist eben verhindert worden. Wir haben dann im Anschluss daran aber weiter gesprochen und dann haben wir hin und her diskutiert, weil ich das Verhalten einfach nicht in Ordnung gefunden habe. Und man hat mir dann gesagt, na, sie versprechen mir ein Interview mit ihr, face to face. Sage ich, okay, passt, und lasse das jetzt mal. Ich werde jetzt kein Wort drüber verlieren in einer Berichterstattung, dass man mich nicht hinlassen hat zu ihr und warte diesen Interviewtermin ab. Habe dann auch noch die Bedingung gestellt, sie dürfen nicht warten bis zur letzten Woche vor der Wahl, ich möchte es vorher haben, weil ich frage ja schon seit Juli an. Daraufhin haben sie auf nichts mehr geantwortet. Keine Anrufe, keine Mails, SMS, nichts mehr.
Ghosting nennt man das, glaube ich.
Es war spooky, weil das ist mir noch nie passiert, wirklich noch nie. Irgendwann, dann nach Tagen, ich habe immer wieder anrufen versucht, ist dann der Anruf geglückt und dann ist wieder die Diskussion losgegangen. Man hat mir dann wieder unterstellt, ich wolle Kira Grünberg nur in ein schlechtes Licht rücken mit meinen Fragen. Ich habe das nicht akzeptiert, weil ich wollte sie einfach nur fragen. Das ist das, was ich jeden Tag mache in meinem Job, Leuten Fragen stellen und darüber berichten. Wir haben dann hin und her diskutiert eben. Dann ist die Forderung aufgekommen, sie reden nur dann, ein Interview sei nur dann vorstellbar, wenn ich es vorab zum Gegenlesen schicke und die ÖVP darf entscheiden, ob wir es veröffentlichen oder nicht, was natürlich völlig inakzeptabel ist. Ich habe angeboten, ich schicke es vor Veröffentlichung zur Information, weil inhaltlich werde ich das Interview aufnehmen und ich halte mich an die Aufnahme und ich kann jede Aussage, die ich schreibe, belegen mit der Aufnahme. Ich kann sie dann gern vorab vor Veröffentlichung zuschicken zur Information, aber es wird keine Änderungen oder keinen Einfluss auf das Interview geben, weil ich alles belegen kann, was ich schreibe. Das hat man nicht akzeptiert als Bedingung und ich habe dann nochmal wiederholt, ich lasse Ihnen bis 1. Oktober gerne Zeit, mir einen Interviewtermin vorzuschlagen und das war unser letzter Kontakt, den wir hatten. Und dann habe ich diesen Artikel geschrieben, weil es mich persönlich beschäftigt hat und ich es wichtig fand oder es auch eine Aufgabe sehe, solche Dinge, die eigentlich hinter den Kulissen ablaufen, aber ich finde, in so einem Fall ist es entlarvend und stellt eben dieses System dar. Und ich glaube, Kira Grünberg ist ein Name, der auswechselbar ist in dem Ganzen. Das soll jetzt gar nicht um die Person an sich gehen, das ist ein System. Und so funktioniert diese Bewegung kurz. Das ist alles Schein, aber wenig Inhalt oder kaum Inhalt.
Aber ist das nur die Bewegung kurz oder ist dir das auch in anderem Zusammenhang mal so passiert? Also ich muss sagen, sowas in der Form habe ich noch nicht erlebt. Also wir erleben ja alle mal in unserem Job irgendwie komische Angelegenheiten, aber dass man wirklich dann irgendwie auf gar nichts mehr eine Antwort bekommt und so, obwohl man sich persönlich eigentlich kennt. Und das ist schon klingt schon ungewöhnlich.
Nein, das ist mir wirklich so noch nie passiert. Und ich habe durchaus mit Parteien auch schon sehr unangenehme Kontakte gehabt, weil ich einfach Sachen geschrieben habe, die denen überhaupt nicht gepasst haben oder die überhaupt nicht sehen wollten in der Öffentlichkeit. Aber es ist noch nie so weit gekommen, dass jemand zum Beispiel dann sagt, okay, mit dir spreche ich nicht mehr. Es ist auch noch nie dazu gekommen, weil wir unterstellt worden ist eben, der Grund dafür, dass man das tut, sei, weil wer immer die Unwahrheit quasi sagt, mit dem redet man nicht mehr. Ich habe immer gefragt, ich habe noch nie die Unwahrheit berichtet. Es gibt keine Klage gegen irgendwas, was ich je geschrieben habe. Ich habe die ÖVP meines Erachtens nie unfair irgendwie behandelt in meiner Berichterstattung. Mir kam vor, da geht es einzig darum, zu verhindern an die Kandidatin, die, das unterstelle ich eben, und das kommt ja in dem Artikel heraus, die medienwirksam für ein Thema steht, die man gut präsentieren kann, aber dieses Bild soll auf keinen Fall hinterfragt werden und man verhindert, dass das hinterfragt wird. Und das ist wiederum sehr dubios eigentlich für politische Partei.
Ja, und wir haben insgesamt einen Wahlkampf, in dem es schwierig ist, über Inhalte zu reden. A, in dem die Parteien lange Zeit nicht gut, finde ich, oder nicht ausführlich über Inhalte geredet haben. Und indem es im Moment extrem schwer wird, über etwas anderes als die sogenannte Silberstein-Affäre zu reden. Wir müssen das also auch tun. Ja, Tal Silberstein ist also das ist der zentrale Mann in dieser, ja, was ist das eigentlich, Staatsaffäre mittlerweile, die wir haben. Ich meine, Christian Kern spricht davon, der amtierende Kanzler, das sei auf dem Weg, die schwerste politische Krise der Zweiten Republik zu werden. Anton Pelinka, der ja so der größte lebende Politikwissenschaftler ist in Österreich, sagt, es ist einfach nur ein beschämender Wahlkampf, dieser Schmutz, der da gerade um sich geschmissen wird. Also Tal Silberstein ist ein Politikberater, ein Spin-Doktor, wie man auf Neudeutsch sagen würde, der im Wahlkampf von der SPÖ, also von den Sozialdemokraten, engagiert wurde. Und galt und gilt immer noch als Experte für sogenanntes Dirty Campaigning, also Schmutzkampagnen. Und was offensichtlich passiert ist, ist, dass der unter anderem zwei Facebook-Gruppen gestartet hat, Wir für Sebastian Kurz und Die Wahrheit über Sebastian Kurz. Auf der einen Seite wurde halt mit Schmutz gegen Kurz um sich geworfen, auf der anderen Seite wurde der Eindruck erweckt, das sei eine Pro-Kurz-Seite, aber eigentlich wurde da mit dubiosen Inhalten irgendwie gearbeitet, sodass eventuell der Eindruck hätte erweckt werden können, dass Kurz irgendwie, ja, unsauber, oder Leute, die für Kurz argumentieren, unsauber arbeiten könnten. Irgendwie twisted, irgendwie komisch, aber so ist es wahrscheinlich gelaufen. Jetzt weitet sich das aus, also es gibt Vorwürfe aus diesem Silberstein-Team an die ÖVP wiederum, dass angeblich der Sprecher von Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, versucht habe, Interna abzukaufen für 100.000 Euro. Wirkt irgendwie wie so eine Szene aus House of Cards. Sie treffen sich da in so einem Café in so einem Separé und dann schiebt er irgendwie so einen Zettel rüber mit so einer Ziffer da drauf, 100.000 Euro, wenn du uns was verrätst. Kannst du eigentlich wirklich fassen, was da gerade passiert und was das alles bedeutet überhaupt?
Ja, man hat das Gefühl, es überlagert alles und es wird immer größer. Und ich bin schon der Meinung auch, dass die Medien da aufpassen müssen, in welche Rolle sie sich begeben. Man hat ein bisschen das Gefühl, und ich gönne mir da jetzt den Luxus, sozusagen ein bisschen von außen nach Wien zu schauen, weil das ist ja das, was man in den Bundesländern sich gern gönnt, diesen Luxus sozusagen, wir Tirolers, wir sind nicht in Wien sozusagen. Und wenn man sich diese Silberstein-Sache anschaut, mit ein bisschen einer Entfernung nach Wien, dann hat man ein bisschen also das Gefühl, oder beschleicht mich das Gefühl, dass da eine Medienpolitikblase künstlich aufgepumpt wird und man vergisst, dass die Leute, die Wähler und auch die Medienkonsumenten nicht in dem Maße interessiert, wie es Platz bekommt in den Medien, ohne dem jetzt die Bedeutung absprechen zu wollen. Es ist ein unglaublicher Skandal, aber es werden momentan alle Inhalte des Wahlkampfs überdeckt in einem Wahlkampf, in dem es so schwierig ist auszumachen, wofür eine Partei überhaupt noch steht. Und jetzt beschäftigt man sich mit dem Streit von dieser ganz eigenen, wie soll man sagen, das ist eine ganz eigene Kaste von Menschen, die in der Politik jetzt zu tun haben. Das sind diese PR-Leute, die immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Ich war ja selber in der PR, nicht politische, aber PR ist fast immer ein bisschen politisch. Und wenn man sieht, wie wichtig die jetzt werden, auch nach außen hin, und wie sehr die bestimmen den gesamten Diskurs, dann sollte man wirklich aufpassen, dass man sich als Medien oder als Medium nicht auch zu sehr in einer Abhängigkeit begibt, weil momentan habe ich das Gefühl, es wird alles übernommen, was man bekommt an Neuigkeiten zu diesem Skandal, der immer mehr aufgeblasen wird. Die Medien berichten Dinge, die sie meiner Meinung nach nicht genug prüfen, die sie als Quellen übernehmen, die unseriös erscheinen, zumindest nach außen hin, und die aber nicht näher genannt werden unter dem Hinweis auf ein, das habe ich jetzt bei einigen Zeitungen schon gelesen, man verweist auf den Schutz der Quellen. Und der Schutz der Quellen ist ja ein ganz, ganz wichtiges Instrument im Journalismus, das eingeführt worden ist, um wirklich in sehr, sehr heiklen Situationen Menschen zu schützen, die wichtige Informationen weitergeben. Aber da werden Leute geschützt, die meiner Meinung nach ganz bewusst Informationen streuen und an Medien weitergeben, ganz bewusst mit dem Kalkül, wer was wann über wen veröffentlicht. Und momentan ist das ein Spiel, das da gespielt wird, wo nicht klar genug ersichtlich ist für den Außenstehenden oder für den Medienkonsumenten sozusagen, wer jetzt eigentlich will, dass ich was erfahre.
Ja, also es ist absolut das Problem, was ich auch mit dieser Geschichte habe. Zwei Dinge. Erstens halt, dass man immer das Gefühl hat, das hat eigentlich mit investigativem Journalismus gar nichts zu tun, weil immer irgendjemand will, dass das gerade rauskommt. Und es wird durchgestochen. Und das ist mein zweiter Punkt. Einfach im Moment rausposaunt in einer Geschwindigkeit und einer Kleinteiligkeit, dass ich selber ehrlich gesagt Probleme habe, überhaupt noch durchzusehen. Ich meine, wir sind mittlerweile hier so weit, dass ganze Artikel eigentlich nur noch aus irgendwelchen Screenshots von irgendwelchen SMS-Verkehren von irgendwelchen Leuten bestehen. Also das ist mittlerweile so weit, dass angesehene Nachrichtenmagazine hier das Profil auf Twitter irgendwie um 16 Uhr ankündigen, wir haben um 18 Uhr die nächste Enthüllung über Teil Silberstein und so weiter. Und dann kommt da ein Fetzen Information raus, der zur Gesamtgeschichte überhaupt wenig beiträgt. Und es ist eine Aufregung und eine journalistische Energie, die da reingesteckt wird, die absolut ablenkt. Ich hatte auf Twitter eine interessante Diskussion mit einer Userin, die erst sagte, das sind sozusagen Clintons E-Mails, nur im österreichischen Wahlkampf. Und ich meinte erst als Antwort, naja, finde ich ein bisschen übertrieben, weil ich nicht glaube, dass es die Tragweite hat für die Wahlentscheidung. Und dann meinte sie, nee, was sie meint, ist eher, dass nur noch darüber berichtet wird, anstatt über wirklich wichtige Themen. Und da hat sie auf jeden Fall, glaube ich, einen Punkt.
Ja, und eben, was ich auch sehr dubios finde, sind diese Leute, die da momentan sozusagen nach oben kommen aus diesen hinteren Reihen, die aber ganz klar machen, wie verwässert alles wurde. Und da ist eben die Kritik, weil man dann, um da die Kritik sozusagen ein bisschen ausgewogen zu halten, das ist etwas, was mich bei Kern von Beginn an gestört hat, dass er die sozialdemokratischen Werte eigentlich dermaßen verwässert und verkauft hat, schon von Beginn an. Also das ist eine sehr persönliche Meinung von mir, aber ich habe das immer als sehr gefährlich erachtet, was da gemacht wird. Das sieht man in anderen europäischen Ländern, wo die Sozialdemokratie den Bach runtergegangen ist, wenn man jetzt Frankreich sich anschaut. Jetzt sieht man, was da von hinten rauskommt. Das sind Leute, das sind Söldner, das sind alles politische Söldner, die da in der zweiten Reihe gearbeitet haben, die nicht zögern würden, von einem Monat auf den anderen für die andere Seite zu arbeiten, wenn die mehr bietet. Dass die im Hintergrund die Fäden ziehen, das ist schon eine gewisse, das, was heißt ein gewisses, das ist ein großes Alarmzeichen für den Zustand dieser Innenpolitik.
Ja, also wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir also ja nicht mehr über Inhalte reden. Es geht nur noch um Form, Präsentation, Style oder wie Sebastian Kurz sagen würde, den neuen Stil. Und es geht um Emotionen, auch das hast du vorhin schon mal gesagt. Und wenn die Politik so ist, dass es nur noch um sowas geht, dann kommt halt sowas dabei raus wie das Burka-Verbot. Oder das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz, wie es korrekt heißt. Seit dem 1. Oktober ist in Österreich die Vollverschleierung verboten. Also das, was wir als Niqab und Burka kennen. Also das, wo du nicht nur einen Schleier ums Gesicht herumträgst, sondern das, wo du auch das Gesicht verhüllt hast. Oder wo die Frauen natürlich in dem Fall auch ihr Gesicht verhüllen. Das ist nicht mehr erlaubt. Kostet 150 Euro. Und das Problem dabei ist, um religiöse Diskriminierung zu vermeiden, wurden auch gleich andere Vollverschleierungen verboten. Und zwar diese Atemmasken, die also hauptsächlich asiatische Touristen tragen, wobei Bauarbeiter dürfen das, weil irgendwie, wenn du das musst. Und ich glaube auch, wenn du einen Attest vorweisen kannst, dass du es irgendwie brauchst, weil du gesundheitlich angeschlagen bist, dann darfst du es auch tragen. Schals im Gesicht sind verboten, offensichtlich. Also ich habe zumindest gelesen, dass es in Wien schon Fälle gab, wo Radfahrer, denen es jetzt schon zu kalt ist, ich meine, es sind ja jetzt irgendwie nachts 8 oder 6 Grad oder so, kann einem schon mal zu kalt sein, die ziehen dann den Schal ins Gesicht, das ist verboten. Ich weiß nicht genau, ob es eine Richtlinie gibt, ab wann das okay ist, irgendwie 0 Grad oder minus 2 oder keine Ahnung, wann die Polizei glaubt, das ist in Ordnung. Und du darfst keine Clownsmasken tragen, außer du bist gerade irgendwie im Zirkus oder auf einem Kinderfest. Es gibt in Österreich ein paar hundert Frauen, die sich voll verschleiern. Was soll das Gesetz genau bewirken? Es ist ja auf Drängen von Integrationsminister Sebastian Kurz durchgesetzt worden. Der politische Gegner, die SPÖ, macht keinen Hehl draus, dass sie zwar zugestimmt hat, aber eigentlich das irgendwie bescheuert findet, aber sie hat immer noch zugestimmt. Was soll das, Steffen? Was soll das?
Übrigens hat sich ja auch Christian Kern damit gerühmt, dass es jetzt das Burka-Verbot gibt. Im ersten Stammtisch-Video hat er das am Ende des Videos noch stolz angeführt.
Genau, mit dieser Frau, die ein Problem damit hatte. Ich spiele das am besten mal ein, dann hören wir es uns gleich mal an, was der Christian Kern zu der sehr besorgten Bürgerin sagt.
Ich krieg Angst. Ich weiß ja nicht einmal, ich selber, ob da Mann oder Frau drin ist. Da würde ich sie auch wirklich bitten, dass einfach ein komplettes Verbot geben. Kopftierchen sollen sie aufhaben, das ist mir wurscht. Hat meine Mutter auch aufgehabt, das ist mir komplett wurscht. Aber die Vollverschleierung, und da muss ich ehrlich sagen, da sind sie jetzt bei Ihnen aus, Sie sind der Chef der Regierung, Sie sind's. Sie müssen das durchsetzen.
Da habe ich eine gute Nachricht. Bitte. Wir haben das verboten und das wird auch exekutiert. In Österreich gibt es ein Burka- und Niqab-Verbot. Das tritt jetzt demnächst in Kraft und wird dann auch durchgezogen.
Das Interessante daran finde ich übrigens, dass diese besorgte Bürgerin, das ist offensichtlich ein Thema, was ihr total irgendwie unter den Nägeln brennt, aber dass es verboten wurde, hat sie offensichtlich nicht mitbekommen.
Ja, aber es ist, zu dieser besorgten Bürgerin kann ich sagen, die kommt aus Admont, unweit meines ursprünglichen Heimatortes in der Obersteiermark, im Ennstal. Und wenn ich was mit hundertprozentiger Sicherheit mich sagen traue, ist, dass es im ganzen Ennstal keine Burka-Trägerin gibt und die wahrscheinlich auch noch nie eine gesehen hat.
Auf der Kärntnerstraße in Wien, hat sie gesagt. Auf der Kärntnerstraße in Wien, die ein Heiligtum für sie ist. Aus irgendeinem Grund ist diese Einkaufsstraße ein Heiligtum für sie.
Ja. Wie man im Ennstal sich über Burka-Trägerinnen ärgern kann, eben, das ist mal ein Rätsel, aber die Leute tun es. Ja. Und daher, glaube ich, darauf beruht auch wahrscheinlich der Sinn dieses Gesetzes, genau dieses Gefühl zu bedienen der Menschen, dass man da dem Extremismus einen Riegel vorschiebt, weil die Leute müssen ja extrem sein, die sich sowas überziehen, wahrscheinlich, denkt man, auch wenn man sie noch nie selber gesehen hat, aber das ist halt diese emotionalisierte Debatte rund um Islam, in der eigentlich niemand mehr weiß, wofür Islam steht, was eigentlich der Unterschied zwischen islamistisch und muslimisch bedeutet. Und mit solcher Gesetzgebung befeuert man genau solche Gefühle. Und das ist schon auch gefährlich, denke ich.
Ich finde ja auch, dass man durchaus mit guten Argumenten sozusagen darüber reden kann, ob das nicht notwendig ist. Weil natürlich muss einem der politische Islam in der Form, der Frauen dazu zwingt oder dazu bringt, weiß man ja auch nicht, ob sie es freiwillig tun oder nicht, sich komplett zu verschleiern, das muss man ja nicht gut finden, ne? Finde ich überhaupt nicht. Aber die Art und Weise, wie darüber geredet wird in Österreich, ist beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man halt sieht, wie Sebastian Kurz, der ja, wie gesagt, der treibende Mann hinter diesem Gesetz war, vor 3 Jahren noch darüber geredet hat. 2014 gab es eine Debatte im Parlament, wo er gesagt hat, das sei jetzt eigentlich eine Scheindebatte, weil es gäbe sowieso kaum Frauen, die das tragen, und deswegen sei das als Mittel zur Integration völlig untauglich. So, aber heute sieht er das anders, ja. Kommen wir zum nächsten Thema und zum letzten Thema heute. Da geht es schon wieder um Emotionen gegen Fakten. Es geht um Innsbruck 2026. Die Stadt bzw. das Land Tirol und die Stadt, die wollen sich bewerben um die Winterolympiade 2026. Es wird eine Volksbefragung geben, zusammen mit der Nationalratswahl am 15. Oktober. Und ich habe schon rausgehört, dass du eher dafür bist. Erklär doch mal bitte, warum.
Ja, ich schere das sozusagen ein bisschen aus der erwartbaren Meinung aus, weil es momentan sich so gestaltet, das Establishment ist dafür sozusagen und das kritische Tirol ist dagegen. Ich selber komme aber aus dem Tourismus muss ich sagen. Meine Ausbildung ist eine touristische. Ich habe im Tourismus gearbeitet. Und daher verstehe ich die Argumente pro Olympia insofern, weil Tirol lebt zu einem Gutteil vom Wintersport, vom Wintertourismus. In diesem Bereich ist Tirol Weltmarktführer. Da schaut wirklich, dieser Markt schaut auf Tirol, was da passiert, da ist man State of the Art. Und diese Weltmarktführerschaft, diese Weltspitze im Tourismus ist sicher dem geschuldet, dass Tirol auch immer große Ereignisse ausrichtet. Wenn man sich anschaut, wie viele Weltmeisterschaften, sei es jetzt nordische Weltmeisterschaften, Ski-Alpin-Weltmeisterschaften, Biathlon, Rodel-WM, sowas findet in Tirol statt und sowas gehört sicher auch dazu, einerseits um diese Infrastruktur permanent zu warten und am neuesten Stand zu halten. Andererseits gehört es sicher zur Imagebildung dazu. Da kann man jetzt darüber streiten, was Olympische Spiele tatsächlich bringen. Allerdings glaube ich schon, wenn man sich anschaut, das IOC braucht einen Austragungsort wie Tirol wieder, weil das IOC lebt ja von Fernseheinnahmen. Diese Fernseheinnahmen sind drastisch ziemlich zurückgegangen jetzt nach diesen Spielen jetzt in Sochi, jetzt kommt Pyongyang, dann kommt China, das sind immer die Kernmärkte, wo das stattfindet. Um da wieder Einschaltquoten zu kriegen, wollen die natürlich wieder zurück nach Europa. Und da hat Tirol jetzt schon die Chance, solche Spiele, wie es gesagt worden ist, eben redimensioniert, kleiner, man nutzt Wettkampfstätten, die es schon gibt. Man versucht, diesem Gigantismus eine Absage zu erteilen. Das wäre eben die Sache, die mich positiv stimmt. Was mich negativ stimmt allerdings und was ich einfach nicht verstehe, ist diese Pro-Kampagne, die man dafür macht, die nicht ehrlich ist. Und wenn man dann wenn man jetzt schon in der Kampagne nicht ehrlich ist, wie soll man dann noch darauf vertrauen, dass man dem IOC die Stirn bietet, wenn es wirklich dann um die Dinge geht, über die jetzt diskutiert wird, dass man nicht übertreibt in den Investitionen.
Okay, aber du musst erstmal erklären, warum du sagst, dass die Pro-Kampagne ja mit unehrlich ist.
Für mich ist das der Hauptkritikpunkt dabei, dieser Claim, man würde kein Steuergeld verwenden für Olympia 2026. Man teilt es da seitens der Befürworter immer auf in dieses OK-Budget, das Organisationsbudget und das Non-OK-Budget. Und ins Non-OK-Budget wird alles reingerechnet, eben was laut Befürwortern dann nicht primär mit Olympia zu tun hat, aber zum Beispiel auch die Sicherheitskosten, die Kosten für ein olympisches Dorf, die Kosten für Ausbau von Verkehrsinfrastruktur, weil man eben argumentiert, das sind Dinge, die sowieso gemacht werden müssten, wie zum Beispiel die Verkehrswege auszubauen oder für neuen Wohnraum zu schaffen. Bei den Sicherheitskosten wird argumentiert, dass dafür einfach der Staat Sorge zu tragen hat bei Großveranstaltungen. Ja, okay.
Das ist ja auch Steuergelder sind letztlich.
Eben, ne? Es sind auch Steuergelder. Ja. Und ich finde, man könnte da so viel ehrlicher sein, wenn man einfach sagt, ja, das sind Kosten, die müssen getragen werden. Auf der anderen Seite passiert natürlich auch etwas an Investitionen, die Tirol zugutekommen und die langfristig einen positiven Nutzen haben. Man könnte auch dazu erwähnen, dass man im Zuge von, wenn man solche Sachen für Olympia macht, man natürlich andere Fördertöpfe anzapfen kann, da wahrscheinlich auch mehr Förderungen dafür lukrieren kann. Aber zu sagen von vornherein, man würde kein Steuergeld verwenden, klingt für mich unehrlich, weil es einfach nicht stimmt. Die Sicherheitskosten werden unfassbar hoch sein und dafür wird Steuergeld ausgegeben.
Und wenn wir bei unehrlich sind, dann müssen wir natürlich auch reden über die Fragestellung, die am Zettel stehen wird. Und zwar wird das lauten, sind Sie dafür, ein selbstbewusstes Angebot für faire, nachhaltige und ökologische Spiele abzugeben? Der klingt für mich nach einer ganz leicht manipulativen Fragestellung.
Da beharrt ja das Österreichische Olympische Komitee, beziehungsweise Herr Mendel, mit dem habe ich darüber gesprochen, mit dem Generalsekretär. Er beharrt auf dem Standpunkt, weil ich ihm vorgehalten habe, dass das für mich auch ein Ausdruck von einer gewissen Unehrlichkeit ist, eine so manipulative Fragestellung. Er wiederum beharrt auf dem Standpunkt, dass wenn man nur gefragt hätte, sollen wir uns für Olympische Spiele 2026 bewerben, ja oder nein, dann wäre das einem Freibrief gleichgekommen. die Tiroler, dann hätten die Gegner sofort kritisiert, man wolle sich einen Freibrief von der Bevölkerung holen, einfach alles machen zu dürfen. Das natürlich, wie Heinz Mayer, der Verfassungsjurist, der diese Fragestellung anzweifelt. Er hat schon gesagt, dass es natürlich vorauszusetzen ist, dass wenn sich eine Institution wie das Land Tirol oder die Stadt Innsbruck bewirbt um Olympische Spiele, das dann vorauszusetzen ist, dass man das unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, der Ökologie natürlich machen muss. Von daher verstehe ich auch nicht die Rechtfertigung dieser Fragestellung. Und sie ist natürlich ja eine Achillesferse, was heißt eine Achillesferse, eine von vielen Achillesfersen dieser Bewerbung, weil es es angreifbar macht und es gibt ja jetzt schon Pläne für Anfechtungen.
Ich habe mit einem mal ungenannt bleibenden Grünen aus dem Tiroler Landtag gesprochen und der meinte zu mir, naja, es wird am Ende sowieso nur eine Abstimmung darüber, ob der IOC ein korrupter Haufen ist oder nicht. Glaubst du überhaupt, dass die Argumente, die die Pro-Leute und die Kontra-Leute irgendwie versuchen zu diskutieren, dass es bei der Bevölkerung ankommt? Oder ist es einfach nur so ein gefühliger Wahlkampf irgendwie? Haben wir Lust auf Olympia oder nicht?
Ich habe das Gefühl eben, dass diese Volksbefragung zu Olympia die Tiroler gar nicht so sehr bewegt, wie es Befürworter und auch Gegner gerne hätten. Es ist ein Thema, das einerseits in Tirol, glaube ich, auch nur die Regionen wirklich bewegt, in denen geplant ist, Wettkämpfe auszutragen. Weil es gibt, das muss man auch wissen, zum Hintergrund zwischen den Tiroler Regionen, es gibt ein paar große, wie das Bad Znauntal, St. Anton, Ötztal, Kitzbühel, Zillertal, da herrscht ein unglaublicher Konkurrenzkampf hinter den Kulissen. Und wenn man jetzt schaut, wer die Regionen sein werden, die davon profitieren, dann kann man sich ausrechnen, dass man da sehr, sehr große Player ausgelassen hat oder die jetzt keinen direkten Nutzen sehen. Und das schlägt sich auch in dem, glaube ich, das ist ja diesem mangelnden Interesse geschuldet, weil ich traue mir jetzt mal zu sagen, dass im Zillertal die meisten sagen werden, das geht uns ziemlich vorbei, weil bei uns wird nichts sein, bei uns wird weder Rennen noch sonst wer unterkommen, wir machen Business as usual. Genauso im Ötztal wird nichts sein. Von daher bin ich gespannt, weil Innsbruck doch nur die bevölkerungsreichste Region ist, die es betrifft. Und ich glaube, dass da am meisten kritische Stimmen aber auch vorherrschen.
Dann haben wir das Problem, dass wenn Innsbruck Nein sagt und der Rest von Tirol Ja sagt, dann, es gibt einen Landtagsbeschluss, der sagt, wir machen das dann. Dann bewerben wir uns und sehen das als Ja an. Aber realpolitisch ist das ja schon ein Problem, weil den Host-City-Vertrag wird die Bürgermeisterin von Innsbruck unterschreiben müssen.
Das kann sogar so weit gehen, dass das der Bürgermeister von Innsbruck unterschreiben wird müssen, der vielleicht Georg Willi heißen wird und Grüner ist, der sich jetzt schon gegen Olympia ausspricht. Das könnte durchaus spannend werden, weil die Innsbrucker Grünen sind neben der Liste Fritz die einzige Partei, die sich gegen Olympia ausspricht. Sie haben damit gegen die Landespartei sich gestellt, die auf eine solche Opposition verzichtet hat, sicher auch dem Koalitionsfrieden geschuldet. Aber es ist schon spannend, dass sich in Innsbruck eben der mögliche künftige Bürgermeister dagegen stellt. Die jetzige Bürgermeisterin, die habe ich auch einmal darauf angesprochen, wie sie es gedenkt, einen solchen Widerspruch zu lösen, sollte sich ergeben für sie. Und ihre Antwort darauf war, schauen wir mal. Von daher denke ich, man ist sich dieses Risikos vielleicht noch gar nicht so bewusst, dass das passieren könnte.
Schauen wir mal, ist doch ein schönes Fazit. Wir schauen noch mal, was bei der Nationalratswahl am Sonntag bei rauskommt am Ende. Das wird uns noch beschäftigen in den nächsten Folgen von Deutsch-Österreichische Freundschaft. Für heute soll es das gewesen sein. Sehr, sehr herzlichen Dank an Steffen Arora vom Standard.
Danke auch.
Und auf Wiederhören. Servus. Kannst auch nochmal Servus sagen.
Danke, ciao.